Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Donnerstag, dem 12. Juni. Wie lauten die 20 häufigsten Vornamen der deutschen Messertatverdächtigen in Berlin? Das wollte die Berliner AfD von der Landesregierung wissen. Diese verweigert aber die Antwort auf die Frage. Nun hat das Berliner Verfassungsgericht entschieden, dass der Senat der AfD die Tatverdächtigen mit deutschem Pass nennen muss. Diese weigert sich aber weiterhin. Derzeit werde die neue Begründung erarbeitet, nachgebessert und dabei den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts Rechnung getragen, sagte eine Sprecherin des Senats dem Tagesspiegel. Die Innenverwaltung sei zuversichtlich, bei einem erneuten Organstreitverfahren nicht erneut zu unterliegen. Der Senat hatte sich mit der Begründung geweigert, dass es ein relevantes Identifizierungsrisiko für Einzelpersonen geben könnte. Das hielt das Gericht nicht für plausibel. Der AfD-Abgeordnete Mark Fallender hatte argumentiert, dass es aufgrund der gestiegenen Zahlen bei der Messerkriminalität ein öffentliches Interesse an den Zahlen gebe. Er wies darauf hin, dass seit 2022 der Migrationshintergrund von deutschen Tatverdächtigen nicht mehr separat erfasst werde. Als einzige verbleibende statistische Daten könnten die Vornamen der Tatverdächtigen dienen, die als Indikator für ihre soziokulturelle Herkunft interpretiert werden könnten. Die Innenverwaltung äußerte Bedenken und warnte vor einer möglichen sozialen Stigmatisierung der Träger der betroffenen Vornamen. Diese könnten in sogenannte Sozialrankings eingeordnet werden, was zu negativen gesellschaftlichen Konsequenzen führen könnte. Zudem könnte sich die bloße Nennung von Vornamen zu Fehlinterpretationen und unbegründeten Schlussfolgerungen führen. Auf X schrieb der Abgeordnete Fallner: Die Bürger im Land haben ein Recht, diese Fakten zu erfahren, und die AfD wird sich weiterhin mit aller Konsequenz dafür einsetzen, dass Sicherheitsprobleme ehrlich benannt werden, denn nur wer die Realität anerkennt, kann sie auch zum Besseren verändern. Polen erwägt Kontrollen an der Grenze zu Deutschland. Polens Ministerpräsident Donald Tusk protestiert gegen die Grenzpolitik der Bundesregierung. Zwar reiste Innenminister Dobrindt nach Polen, um die Wogen zu glätten, wie der Spiegel schreibt, beigelegt sei der Konflikt damit laut Regierungschef Tusk aber nicht. Polen erwägt laut Tusk die Einführung von Kontrollen an der Grenze zu Deutschland. Es sei sehr wahrscheinlich, dass wir ab diesem Sommer solche teilweisen Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen werden, sagte Tusk im Parlament in Warschau. Ich habe unseren Nachbarn, nicht nur Deutschland, sondern auch anderen Nachbarstaaten mitgeteilt, dass ich nicht zögern werde, vorübergehende Kontrollen einzuführen, sagte er. Dieser Schritt werde kommen, wenn die Lage an der Grenze angespannt ist und der Druck groß ist. Tusk betonte aber auch, Grenzkontrollen würden für die vielen Polen, die zu ihrem Arbeitsplatz nach Deutschland pendeln, zu erheblichen Belastungen führen. Mit seiner Rede reagierte er auf das Vorgehen der schwarz-roten Bundesregierung. Dobrindt hatte kurz nach dem Antritt der neuen Regierung vor einem Monat intensivere Grenzkontrollen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass künftig auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Die polnische Regierung protestierte gegen die Maßnahmen, dass Asylsuchende aus Polen an der Grenze einfach zurückgewiesen werden, ohne dass geklärt wird, welches Land für den Asylantrag der Betroffenen zuständig sei. Tusk weiter, er habe die Bundesregierung gewarnt, dass Warschau jeden Versuch, irgendeinen Migranten nach Polen zu schicken, genau beobachten werde. Das Bundesland Sachsen verschärft die Bedingungen für abgelehnte Asylbewerber. Seit dem 1. Juni gibt es ein spezielles Landesausreisezentrum für Personen ohne Bleiberecht. Armin Schuster stellte das Projekt am Dienstag nach der Kabinettssitzung vor. Man wolle diese Personen nicht mehr in die Kommunen verteilen, sagte der Innenminister Armin Schuster von der CDU. Der Plan? Wer keine Duldung hat, nicht in der Erstaufnahme ist und bei dem eine Abschiebung wahrscheinlich ist, soll ins neue Zentrum. Es gibt allerdings Einschränkungen. So sollen nur alleinreisende Männer, die die Voraussetzung erfüllen, ins Ausreisezentrum umziehen müssen. Dort gilt Meldepflicht, Anwesenheitskontrollen, Beratung zur freiwilligen Rückkehr, Sachleistungen statt Geld. Ende April 2025 gab es nach Angaben der Landesdirektion Sachsen 2109 Ausreisepflichtige ohne Duldung im Freistaat. Derzeit seien 26 Menschen in der ehemaligen Erstaufnahmeeinrichtung auf der Dresdner Stauffenbergallee, die zum Ausreisezentrum umgewidmet wurde. Deren Kapazität soll in den nächsten Monaten auf bis zu 120 Plätze erhöht werden. Die Kosten veranschlagte Schuster mit 150.000 bis 200.000 Euro für den Start, sieht es aber als Investition in Ordnung und Kontrolle. Von den ausreisepflichtigen Menschen ohne Duldung seien viele untergetaucht, nicht greifbar. Das wollen wir dringend ändern, so der Minister. Kritik kam hingegen von der AfD, die von einem Mini-Ausreisezentrum und Symbolpolitik sprach. Auch die geplanten 120 Plätze reichen bei weitem nicht aus. Das SPD-regierte Land Brandenburg hat zum 1. März ein Ausreisezentrum mit 250 Plätzen gestartet, monierte Partei- und Fraktionschef Jörg Urban von der AfD. Die CDU will kein Gratisstudium mehr für Ausländer. Was wie eine AfD-Forderung klingt, kommt aus der Unionsfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Am heutigen Donnerstag ist der Vorschlag auf Antrag der CDU-Fraktion Thema im Landtag von Sachsen-Anhalt. Die CDU-Fraktion wolle die Weichen stellen, damit Ausländer nach der Landtagswahl im September 2026 nicht mehr in Sachsen-Anhalt studieren, ohne die Verpflichtung, nach dem Studium im Land zu bleiben oder die Kosten der Ausbildung in anderer Weise zu kompensieren, erklärte Ex-Bildungsminister Marco Tullner. Derzeit sind fast 500.000 ausländische Studenten an deutschen Hochschulen eingeschrieben, davon fast 400.000 aus Nicht-EU-Staaten. Die beiden größten Gruppen stellen dabei Inder mit 49.000 Studenten und Chinesen mit 38.000. Während andere EU-Staaten pro Jahr bis zu 16.000 Euro Gebühren verlangen, ist das Studium in Deutschland weitgehend kostenlos. Lediglich Baden-Württemberg fordert inzwischen 3.000 Euro pro Jahr. Bayern erlaubt seinen Unis, eigenständig Gebühren zu erheben. Dabei sind die Kosten für den Steuerzahler enorm. Für einen Studienplatz liegen sie durchschnittlich bei fast 11.000 Euro pro Jahr. Bei Medizin sind es mehr als 31.000 Euro pro Jahr. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller äußerte sich: Das sind millionenschwere Subventionen, die wir verschenken und von denen wir nichts haben. Und seine klare Forderung: Wer hier studiert, soll mindestens 5 Jahre auf dem Land praktizieren. Wer das nicht will, muss die Kosten dieser erstklassigen Ausbildung zurückzahlen. Auch der forschungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Florian Müller verweist darauf, dass die Länder die Studiengebühren erheben. Aber auch er ist überzeugt: Wir müssen uns viel stärker darum kümmern, dass internationale Talente nach der Uni in Deutschland arbeiten. Hier ist definitiv Luft nach oben. Prominente SPD-Politiker unterzeichnen ein gemeinsames Manifest zur Außenpolitik gegenüber Russland. Man wolle eine Annäherung an das Land. Vor allem aus der eigenen Partei kommt Kritik. Auch Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich unterzeichnete das Papier. Er verteidigte sich gegen die anhaltende Kritik. Auch unsere Überlegungen können nicht alle Fragen beantworten und dennoch suchen wir nach Auswegen in gefährlichen Zeiten, sagte Mützenich am Mittwoch dem Stern. Im Kern brauchen wir eine Kombination aus Verteidigungsfähigkeit und Anreizen zur Konflikteindämmung und für Koexistenz. Mützenich hatte, wie auch der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner und Ex-Parteichef Norbert Walter-Borjans, das sogenannte Manifest unterzeichnet. Darin fordert die Gruppe aus Sozialdemokraten von der schwarz-roten Bundesregierung eine grundlegende Wende in der Außen- und Sicherheitspolitik. In Deutschland und in den meisten europäischen Staaten hätten sich Kräfte durchgesetzt, die die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie und Hunderten von Milliarden Euro für Aufrüstung suchen, heißt es in dem Manifest. Militärische Alarmrhetorik und riesige Aufrüstungsprogramme schaffen nicht mehr Sicherheit für Deutschland und Europa, sondern führen zur Destabilisierung und zur Verstärkung der wechselseitigen Bedrohungswahrnehmung zwischen NATO und Russland, so weiter aus dem Manifest. Der Amokschütze von Graz, Arthur A., hat sich in seinem Abschiedsvideo an seine Mutter gewandt und um Vergebung gebeten. Am Dienstag kam es im österreichischen Graz zu einer tragischen Amoktat. Ein Ex-Schüler öffnete das Feuer und tötete 10 Menschen. Bei dem Schützen soll es sich um Arthur A. handeln, einen 21-jährigen Österreicher aus einem Vorort von Graz. Seine Mutter ist Österreicherin und war alleinerziehend, sein Vater Armenier. Kurz vor der Tat soll er ein Abschiedsvideo aufgenommen haben. Darin bittet er seine Mutter um Vergebung dafür, Zitat, was ich jetzt tun werde. Er bedanke sich für die Fürsorge, die ihm seine Mutter zukommen ließ. Laut der Polizei öffnete die Mutter das Video 24 Minuten nach Erhalt. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter bereits das Feuer eröffnet, mehrere Unschuldige getötet und sich anschließend nach der Amoktat auf der Schultoilette selbst hingerichtet. Nach Informationen der Krone-Zeitung soll sein Abschiedsbrief bei der Hausdurchsuchung entdeckt worden sein. Die Polizei hat zudem den Fund einer Rohrbombe bestätigt, diese sei aber nicht funktionsfähig gewesen, schrieb die Polizei Steiermark auf der Plattform X. Der frühere IS-Prediger Abul Wallah darf in den Irak ausgewiesen werden. Das entschied am Mittwoch das Düsseldorfer Verwaltungsgericht. Trotz schwerwiegender familiärer Bindungen, etwa zu seinen in Deutschland lebenden Kindern, überwiegen nach Ansicht des Gerichts die Ausweisungsinteressen der Bundesrepublik. Darüber berichtet unter anderem News. In der Urteilsbegründung heißt es, eine Aufarbeitung der Taten sei nicht erkennbar, ebenso wenig eine Verantwortungsübernahme. Die Richter sehen weiterhin eine Wiederholungsgefahr und kritisieren, dass Abul-Wallah keinen erkennbaren Weg aufzeige, seinen Geltungsdrang anders zu erfüllen, etwa durch berufliche Integration. Stattdessen habe er lediglich angegeben, künftig in der Selbstständigkeit arbeiten zu wollen. Das überzeugte das Gericht offensichtlich nicht. Zudem betonte das Gericht, dass Abul-Wallah die Chance nicht genutzt habe, durch persönlichen Vortrag seine Deradikalisierung zu bekunden. Seine Verteidigung hatte beantragt, dass ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden soll, das seine Gefährlichkeit klären solle. Der Antrag wurde allerdings abgelehnt. Damit ist die Frage, ob der frühere IS-Terrorist abgeschoben wird, aber noch nicht endgültig entschieden. Das Gericht hatte das Verfahren in zwei Komplexe getrennt. Der entschiedene Ausweisungskomplex ist dem Abschiebekomplex vorgelagert. Der Termin für den zweiten Teil des Verfahrens steht noch nicht fest. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.